SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Guten Abend. Dicke Bücher von amerikanischen Präsidenten und dicke Bücher über amerikanische Präsidenten. Sie füllen augenblicklich die Buchhandlungen. Da tut es gut, einmal einen kurzen Text von 1796 zwischenzuschieben. Das machen wir gleich. Einen kleinen, feinen Text, der nichts an Aktualität verloren hat. Die Abschiedsrede an das amerikanische Volk von George Washington. Er verfasste sie, als er sich freiwillig, entspannt und ganz ohne böse Tweets aus dem Amt verabschiedete. Jetzt liegt die Rede in einer neuen Übersetzung vor. Außerdem spreche ich in dieser Sendung mit Alessandra Balesi-Hansen vom Non Solo Verlag in Freiburg. Wir erleben einen verrückten Inder im Buch der Woche, daher auch die Indian Fusion Musik vom Ahimsa Quartett. Und wir lassen Marie Kondo am Ende die ganze Welt aufräumen. Zuerst aber geht es um das Thema Demenz. Früher nannte man es einfach Vergesslichkeit. Mittlerweile aber gehören wissenschaftlichere Begriffe wie Demenz oder Alzheimer längst zur Alltagssprache. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Demenz in der Bevölkerung stark zunimmt, denn wir werden einfach immer älter. Kein Wunder also, dass Demenz seit einigen Jahren auch ein großes Thema in der Literatur ist. Auch der Schweizer Autor Urs Faes schreibt jetzt in seinem neuen Roman Untertags darüber. Und wie er das macht, das will ich jetzt besprechen mit meiner Kollegin Anja Brockert. Hallo, guten Tag, Frau Brockert.
Ja, hallo.
Ja, lassen Sie uns doch kurz einmal die Geschichte rekapitulieren. Wir haben hier ein Paar. Das Paar heißt Hertha und Jakob. Beide sind schon etwas älter. Jakob ist Amerikaner, doch er lebt mit Hertha zusammen in der Schweiz. Und er ist es auch, der im Laufe des Romans dement wird. Wollen Sie uns die Geschichte kurz skizzieren?
Ja, um es vorweg zu sagen, es ist ein trauriges Buch. Obwohl es von einer großen Liebe erzählt. Es beginnt mit einer etwas verrückten Szene. Und zwar sitzt Hertha nach Jakobs Tod in der Dämmerung am Tisch und teilt seine Asche in zwei Häufchen, führt sie in zwei Urnen. Die eine bleibt bei ihr in der Schweiz und die andere geht in die USA zu Jakobs Kindern aus erster Ehe. Die wollen ihn dort begraben und zwar ohne Hertha. Und damit legt Urs Faes schon ein paar Konfliktlinien aus, die in diesem Roman eine Rolle spielen. Das Leben zwischen den Kontinenten, die Frage, wo Jakob eigentlich hingehört, welche Vergangenheit eigentlich zählt und wer eigentlich Anspruch auf die Vergangenheit eines anderen erheben kann. Hertha und Jakob sind ja 20 Jahre immerhin ein Paar gewesen. Sie haben sich kennengelernt, da war sie Mitte 40. Sie ist am Flughafen über seine Cowboystiefel gestolpert. Die beiden verstanden sich gut. Kurz darauf ist er zu ihr in die Schweiz gezogen. Ja, und dann waren sie 20 Jahre zusammen ein glückliches Paar. Auch noch als die Demenz begann. Und wir folgen jetzt Hertha und Jakobs Weg gemeinsam in diese Krankheit. Die ersten Vergesslichkeiten, die Diagnose, eine letzte gemeinsame USA-Reise, die komplett missglückt, bis hin ins Pflegeheim. Das ist die Geschichte.
Ja, ein trauriges Buch, sagen Sie, der Weg hinein in die Krankheit. Gegliedert ist das Buch ja auch in 5 Kapitel und damit hat man die Struktur der klassischen Tragödie. Würden Sie es als Tragödie bezeichnen?
Sagen wir mal so, es gibt auf jeden Fall einen tragischen Konflikt, auf den die Geschichte zusteuert, nämlich die Frage, ob sich Hertha weiter um Jakob kümmert, obwohl er sie infolge seiner Krankheit immer wieder für eine andere Frau hält. Und zwar für seine große Jugendliebe in den USA, die tragisch endete. Das ist für Hertha wahnsinnig schwer zu verkraften. Sie fragt sich, welche Rolle sie überhaupt in seinem Leben gespielt hat, wenn jetzt diese andere Liebe für ihn so viel lebendiger ist und er sie gar nicht mehr erkennt. Und diesen Konflikt, ob sie sich trotzdem weiter um ihn kümmert, ob sie trotzdem bei ihm bleibt, diesen Konflikt muss sie für sich lösen und das tut sie auch.
Wir erfahren viel über Jakob, der eigentlich auf der anderen Seite vieles vergisst und sich seiner eigenen Geschichte gar nicht mehr so bewusst ist. Über Hertha selber erfahren wir aber eigentlich relativ wenig, oder? Sie ist zwar die Hauptfigur auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sie gar nicht so einen interessanten Lebenslauf. Sie ist eher die Pflegerin.
Also, dass sie die Pflegerin ist, das finde ich nicht. Also, ich finde, sie ist seine liebende Begleiterin. Was allerdings tatsächlich so ist, ist, dass die gemeinsame Zeit im Vordergrund steht bei Hertha. Ihre Erinnerungen an diese gemeinsame Zeit. Tatsächlich, also ihre Biografie wird nicht so ausgestattet wie die von Jakob. Das ist schon richtig. Ich finde, kleine Kritik, dass diese gemeinsame Zeit, an die sich Hertha in diesem Buch eben erinnert, sehr verklärt dargestellt wird oder zu verklärt dargestellt wird. Also, es gibt immer wieder dieses unausgesprochene Einverständnis zwischen ihnen beiden. Dann Jakob ist sehr galant und gelassen und hat viel Humor. Er erinnert sie an den Grafen Wronski aus Anna Karenina, allerdings mit der Einschränkung, sie neigte zur Übertreibung. Also insofern, das ist schon klar. Das ist mir so ein bisschen zu viel. Naja, also es sind sozusagen ihre Erinnerungen an die gemeinsame Zeit, aber natürlich auch die Gegenwart fordert ihren Platz. Zum Beispiel nach dem Tod die Frage, wie sie mit den Forderungen seiner Kinder in den USA umgehen soll. Also die wollen alles von dem Vater zurückhaben, mit exakten Listen von Hut und Stiefeln über Sockenhalter bis zur Standuhr. Das hat mich beim Lesen schon fast aggressiv gemacht, muss ich gestehen. Also auch diese Emotion sozusagen kann Urs Fees sehr gut transportieren. Aber ja, Hertha ist sicherlich eher die Beobachterin, die Transportfigur dieser gemeinsamen Zeit und dieses Krankheitsverlaufs.
Wie ist denn die Beschreibung von Jakobs Demenz gelungen? Wie hat Urs Fees die Demenz dieses Mannes beschrieben?
Ich finde, es gibt sehr berührende Szenen in diesem Buch. Also etwa als Hertha mit Jakob ins Einkaufszentrum geht und sie ihn dort verliert und sie findet ihn dann in der Spielecke bei den Kindern wieder mit einer Betreuerin und er bekommt plötzlich Angst und ruft nicht schlagen, weil er sich wie in einer traumatischen Situation seiner Vergangenheit fühlt. Das geht wirklich sehr unter die Haut beim Lesen. Seine Verzweiflung, als er beim medizinischen Memory-Test kein einziges Wort mehr findet. Also er findet einfach seine Wörter nicht mehr, die richtigen Begriffe nicht mehr. Dann gibt's ein Treffen mit alten Freunden in den USA, die merken, dass man mit ihm nicht mehr richtig reden kann und die dann gleich wieder weggehen. Und das bestürzt Hertha natürlich auch. Urs Fees beschreibt das wirklich alles sehr einfühlsam. Auch Jakobs Wesensveränderung, wie dieser gelassene Mensch, humorvolle Mensch plötzlich wütend wird und zornig auf die anderen, aber natürlich auch auf sich selbst und seine Verzweiflung. Und wie man spürt, wie einfach gemeinsam immer weniger möglich wird. Trotzdem ist es so, dass mir dieses Buch etwas ferner geblieben ist als andere Demenzromane aus den letzten Jahren. Etwa David Wagners Der vergessliche Riese oder Arno Geigers Der alte König in seinem Exil. Die haben ja quasi ihre eigenen Erfahrungen mit der Demenz ihrer Väter literarisch verarbeitet. Und deren Stimmen wirken in den Büchern direkter, kommen einem näher als in diesem Buch von Urs Fees über Demenz.
Vergangenheitstrauma, Sie haben es schon gesagt. Das merkt man relativ schnell. Es wird relativ schnell erwähnt, dass Jakob ein Trauma mit sich herumträgt. Er ist außerdem jüdischer Abstammung. Man merkt es mit der Zeit. Das spielt hier gar nicht so eine große Rolle, hat mich komplett auf die falsche Spur geführt. Ich habe gedacht, dass eine Figur, die dezidiert jüdischer Herkunft ist und ein Trauma mit sich herumträgt, dass es auch irgendetwas mit dem Judentum, dem Holocaust zu tun haben muss. Aber nein, da bin ich auf die falsche Fährte geraten. Es ist etwas ganz anderes. Es ist eine alte Liebe, die hier aufbricht. Und die Theorie geht so, dass mit der Demenz eben auch die Mauern des Verdrängens bröckeln. Und so können unverarbeitete Geschichten wieder hervordrängen. Hertha klärt diese Geschichte auf, zusammen mit ihren Töchtern, mit Hilfe einer Schachtel mit Briefen und anderen Erinnerungsstücken, die Jakob aufbewahrt hat. Und die arbeiten die relativ fix durch und dann ist sozusagen das Trauma liegt auf dem Tisch. Diese Box hat Fees, finde ich, in diesen Roman geradezu hineinkonstruiert. Wie finden Sie diese Box und die Verdrängungsgeschichte?
Ja, das sind die sogenannten Virginie Papers, also die Geschichte seiner alten Liebe. Und ich finde das tatsächlich auch etwas konstruiert, wie das Buch insgesamt vielleicht ein bisschen zu viel Konstruktion hat, ja, auch mit dieser USA-Geschichte. Natürlich sorgt das für Spannung. Da gibt es diese Schachtel. Was ist da drin? Was ist das für eine Geschichte, die sich da entblättert? Wer war diese Frau Virginie, die Jakob so geliebt hat? Wir verraten das jetzt mal nicht, ja, das wäre sonst wirklich zu viel gespoilert. Aber wie sich Hertha und ihre Töchter dann alles zusammenpuzzeln, das ist etwas bemüht. Wobei die Geschichte mit der Verdrängung an sich natürlich schon plausibel ist und auch gut erzählt wird. Und Urs Fees damit natürlich ein ganz schmerzvolles Thema anspricht für den gesunden Lebenspartner. Nämlich, dass beim Kranken die gemeinsame Zeit versinkt und er einen nicht mehr erkennt.
Erzählt wird die Geschichte aus einer personalen Perspektive. Also das ist hier eine Sie-Perspektive. Das heißt, wir folgen Hertha in ihren alltäglichen Verrichtungen. Ja, wir sind sehr nah an ihr dran. Wir denken sogar ihre Gedanken mit. Später aber übernimmt dann ihre Tochter Eliane das Erzählen und tritt dann plötzlich als Ich-Erzählerin auf. Also auch relativ starke Ich-Erzählerin. Dieser Wechsel in der Erzählkonstruktion erklärt sich mir ehrlich gesagt gar nicht. Hat mich auch nicht überzeugt. Wie stehen Sie zu dieser Erzählperspektive?
Ja, das ist tatsächlich etwas überraschend. Natürlich kann man jetzt sozusagen nochmal einen Blick von außen auf das Paar werfen, aus der Perspektive der Tochter. Das ist die eine Möglichkeit. Vor allem aber kann Osfes über Eliane, die im Theaterbereich arbeitet, noch ein paar literarische Verweise einstreuen. Also auf sozusagen das Schicksal des King Lear, auf den König Ödipus. Es gibt Tagebücher von Emerson, auf die sozusagen verwiesen wird. Und ich glaube, das ist sozusagen der Reiz dieser Perspektive. Man kann auch dem Thema Sprachverlust nochmal nachgehen, beziehungsweise die Töchter tun das quasi auf einer etwas akademischen Ebene auch. Ich finde es ein bisschen zu viel des Guten.
Ja, mir kam es auch vor wie so ein literaturhistorisches Upgrade am Ende, also die vielen literaturhistorischen Verweise. Mhm. Ja. Insgesamt muss ich sagen, fand ich den Roman schon sehr schön zart und sensibel, also insbesondere in den Passagen, in denen Hertha und Jakob miteinander umgehen. Er war mir dann allerdings auch oft zu pastellig im Ton, auch oft zu redundant. Insofern, mein Urteil fällt zu untertags nicht so positiv aus. Wie ist Ihr Urteil?
Pastellig finde ich ein sehr schönes Wort. Ja, ich finde es an manchen Stellen fast ein bisschen kitschig. Also gerade, wenn es um die Liebesgeschichte geht. Sie wünscht sich von ihm eine Postkarte aus Loveland. Sie spielen sich Worte zu wie Tennisbälle, die über ein Netz hüpfen. Ja, manchmal ist die Sprache etwas phrasenhaft. Ihr Magen verkrampfte sich, die Frage gerann auf ihren Lippen. Da war ich fast ein bisschen erstaunt. Es ist natürlich nicht so ganz einfach, diesem Thema jetzt noch etwas ganz Neues, anderes literarisch abzugewinnen. Ich finde, er macht es einfühlsam, er macht es sensibel und man bleibt auch dran an diesen Figuren, weil sie sehr stimmig erzählt sind.
Anja Brockhardt, vielen Dank für diese Einschätzungen, dieses Urteil auch zu Osfes Untertags. Der Roman ist im Surkamp Verlag erschienen.
Ja, dankeschön.
Und wer sich intensiver mit dem Thema Demenz in der Literatur beschäftigen will, dem sei auch noch unser Feature vom letzten Dienstag sehr empfohlen. Das Feature heißt Demenz erzählen, vom Erinnern und Vergessen. Und es geht darin um Demenzromane von Arno Geiger und von David Wagner, die meine Kollegin Anja Brockhardt gerade auch schon erwähnt hat. Und auch Osfes neuer Roman wird darin nochmal aufgegriffen. Sie finden das Feature auf unserer Homepage swr2.de. Im Jahr 1796 schied George Washington freiwillig aus dem Amt. Er war der erste amerikanische Präsident überhaupt. Zwei Amtszeiten hatte er erlebt, danach fühlte er sich zu alt. Aber er fand auch, dass in einer Demokratie ja sowieso auch mal gewechselt werden müsse. An seine Mitbürger zwischen Atlantik und Pazifik schrieb er eine Farewell Address, eine Abschiedsrede. Diese Rede ist nun in vollständiger deutscher Übersetzung erschienen, auch wenn momentan alle die druckfrischen Memoiren von Barack Obama lesen, so soll Washingtons Rede doch nicht vergessen werden. Ich möchte sie deswegen hier kurz vorstellen und auch empfehlen. Etwa 40 Seiten ist die Rede lang und George Washington preist darin den großartigen Verbund der Vereinigten Staaten, ermahnt zur Einigkeit und erwarnt vor einem Despotismus, der heutiger nicht sein könnte. Konkret warnt er vor einer Spaltung des Landes in Parteien, die einander bekämpfen. Ein solcher Parteiengeist sei darauf aus, Zitat, die öffentlichen Beratungen zu stören und die öffentliche Verwaltung zu schwächen. Außerdem erschüttere er das Gemeinwesen durch unbegründete Eifersucht und falschen Alarm. Er kann sogar Aufruhr und Revolte entfachen und die Tür öffnen für ausländische Einflussnahme und Bestechung. Zitat Ende. Klingt fast so, als hätte George Washington die Amtszeit des aktuell noch amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten vorhergesehen. Es ist erstaunlich. George Washingtons Abschiedsrede von 1796 analysiert uns tatsächlich die Gegenwart. Aber sie ist auch ein historisches Dokument. Und darin ist sie mindestens genauso ergreifend. Denn es spricht aus ihr ein flirrender Mix aus stabiler Gewissheit und dennoch leichter Sorge. Gewissheit, dass das schon klappen wird mit dieser weltweit allerersten Regierung, die vom Volke ausgeht. Und Sorge, dass es vielleicht doch einmal zu Uneinigkeit und Spaltung kommen könnte. Natürlich, George Washington schrieb seine überaus sympathische Einlassung in einer Zeit, in der amerikanische Ureinwohner gemetzelt und Afrikaner versklavt wurden. In einer Zeit zumal, in der nicht jeder Mann und schon gar keine Frau wählen durfte. So viel zum Thema Demokratie. Und doch ist Washingtons Amtszeit der Versuch, das Volk bestimmen zu lassen. Ohne dieses Abenteuer der Amerikaner auch keine französische Revolution, wo stünden wir dann heute? Auch deshalb und nicht nur, weil wir in den letzten Wochen ein Maximum an politischer Vulgarität erlebt haben, ist es gut, George Washingtons Abschiedsrede an das amerikanische Volk zu lesen. Hans-Christian Oeser hat sie aus dem Englischen übersetzt, erschienen ist sie im Berliner Verlagsbuchhandel. Indische Fusion-Musik vom Ahimsa-Quartett. Das führt uns direkt zum Buch der Woche. Alles über Herrn H. Hatter heißt es. Govindas Vishnudas Desani hat es geschrieben und es ist unglaublich klug und unglaublich komisch. Alle sollten es lesen, finde ich. Doch halt, nicht jeder kann es einfach so lesen, denn nicht jeder kann es sich so einfach kaufen. Das liegt daran, dass der Roman in der Büchergilde Gutenberg erschienen ist und das ist ein Buchclub. Man denkt ja, sowas gibt es gar nicht mehr. Buchclubs sind out, keiner will mehr Mitglied in sowas sein. Das mag für manch einen Club stimmen, nicht aber für die Büchergilde. Dort steigen die Mitgliederzahlen. Und man kann die Bücher nicht nur bestellen, sondern auch in vielen Partnerbuchhandlungen zwischen Ulm und Freiburg sowie zwischen Mainz und Basel kaufen. Man muss bloß an der Kasse nachweisen, dass man Mitglied ist oder es werden will. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Man verpflichtet sich nur für ein Jahr, indem man dann ein Büchergildebuch pro Quartal kaufen muss. Viele ganz neue Bücher sind dabei, auch zum Beispiel schon der Roman Annette, der dieses Jahr den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Sehr frische Ware also. Und dazu gehört auch Govindas Vishnudas Desanis Roman Alles über Herrn H. Hatter. Über den habe ich noch gar nichts gesagt. Das macht jetzt der Kritiker Jörg Margenau.
Hat Leidensfähigkeit einen immunisierenden Einfluss auf Menschen und Sachen? Hat ein Mann in dieser Welt überhaupt eine Chance oder hängt alles von einem Eiszapfen im Hades ab?
Es sind durchaus ernste Probleme, die Govindas Vishnudas Desani in seiner ausschweifenden Satire Alles über Herrn H. Hatter erörtert. Jedes der 7 Kapitel beginnt mit einem Bündel absurder Fragen und könnte, Eiszapfen im Hades hin oder her, als Höllenfahrt bezeichnet werden. Einmal sucht der närrische Held einen Guru auf, der offenbar systematisch die Kleider seiner Besucher stiehlt und sie mit einem Handtuch der indischen Eisenbahngesellschaft nur notdürftig umhüllt wieder nach Hause schickt. Auf der Suche nach sexuellen Abenteuern gerät Herr Hatter sodann in die Fänge eines Zirkusdirektors, der ihn zum Statisten in einer Dressurnummer degradiert. Mit einem blutigen Steak auf der Brust muss er sich auf den Boden legen, damit ein Löwe seine Mahlzeit von ihm als lebendem Teller fressen kann. G.V. Desani, wie er sich konsequent abkürzte, war ein Grenzgänger zwischen Indien und dem Westen, zwischen Literatur und Philosophie. Geboren 1909 als Sohn indischer Eltern in Kenia, aufgewachsen im Sindh im heutigen Pakistan, arbeitete er von 1939 bis 1952 als Journalist in London. 15 Jahre lang lebte er in indischen Ashrams und buddhistischen Klöstern in Japan, bevor er Ende der 60er Jahre Professor für orientalische Philosophie in Austin, Texas wurde. Er starb als amerikanischer Staatsbürger 2000 in den USA. Alles über Herrn H. Hatter ist sein einziges literarisches Werk neben einem Theaterstück. Es entstand während des Zweiten Weltkriegs in London und erschien dort 1948. Dieser groteske, alle Logik und europäische Erzähltraditionen fulminant ignorierende Schelmen- oder Abenteuer- oder Bildungsroman prägte die indoenglische Literatur und mit ihr so unterschiedliche Autoren wie T.S. Eliot, Saul Bellow und Salman Rushdie. Doch soll man diesen ornamentalen Fantasieüberschwang überhaupt als Roman bezeichnen? Der Autor selbst sprach lieber von symbolischen Aktionen oder von Gesten, wie er in einer kleinen, dem Buch vorangestellten Sequenz behauptet.
Der indische Literaturagent zum Autor? Mein Herr, im Augenblick besteht kein Bedarf an symbolischen Aktionen und Gesten. Im Moment wird nach Romanen verlangt. Mein Herr, wir sind schließlich Literaturagenten und können nicht machen, was wir wollen. Der Autor zum indischen Literaturagenten. Mein Herr, dann bezeichne ich es als Roman. Also ordnen Sie es entsprechend ein, mein Herr.
Ähnlich wie hier dem Autor geht es auch seinem Helden, der immer genau das mit sich geschehen lässt, was er kurz zuvor entschieden abgelehnt hat. Herr Hatter ist eine Mischung aus Casanova, Don Quixote und Mr. Bean, also ganz und gar Kunstfigur. Kein psychologisch ausdeutbarer Held, sondern ein Narr, der stolpert und scheitert und das Schicksal in Gestalt des fernöstlichen Kismet als Himmelsmacht zu akzeptieren lernt. Als Sohn eines christlichen Handelsmarinematrosen aus Europa und einer asiatischen Dame von der malaiischen Halbinsel wuchs Herr Hatter in einer Missionsgesellschaft auf, wo englisches Kauderwelsch seine Muttersprache wurde. Weil Desani ihn in diesem selbstgeschaffenen Idiom aus Pidgin, Shakespeare und Gossenenglisch daherreden lässt, ist der Text nur schwer zu übersetzen. Gerhard Bierwirth hat da mehr als 70 Jahre nach der Veröffentlichung des englischsprachigen Originals echte Pionierarbeit geleistet. Parabelhaft geht es in all diesen Geschichten um Gut und Böse, aber so, dass alle guten Vorsätze an der Wirklichkeit zuschanden werden. So wild wuchernd das Geschehen, so streng gebaut sind die einzelnen Kapitel. Auf jeweils knappe Belehrung und Mutmaßung, wo Herr Hatter verschiedenen indischen Weisen begegnet und um eine brauchbare Weltanschauung ringt, folgt unter der Überschrift »Wie es im richtigen Leben ist« die desillusionierende Begegnung mit der harten Wirklichkeit. Doch schon die Gurus, die zum Zeichen der Demut ihre dicken Bäuche mit Asche eingerieben haben, ergehen sich lieber in wüsten Beschimpfungen. Oder es handelt sich um einen der unzähligen falschen Heiligen Indiens, die aus der Gutgläubigkeit der Menschen Kapital schlagen.
Wenn sich einer in Indien entschließt, auf Religion zu machen, ein halber Benediktiner oder ein heiliges Huhn oder ein Angehöriger der Geistlichkeit zu werden, muss er absolut kein Trara machen. Er muss sich nur seiner Kleider entledigen. Nur mit einem minimalen Lendentuch bekleidet, kannst du ungehindert Hindustans Ebenen durchwandern und wenn du es wirklich ernst meinst, kannst du dein Leben damit verbringen, andere Leute zu trösten, sie zu belehren und zu unterrichten. Das ist die Quintessenz der theologischen Buschweisheit Indiens.
Die Lebensmaxime, zu der Herr Hatter angesichts der verbreiteten Dominanz von Geld und Gier und Gelüsten schließlich vordringt, lässt sich so zusammenfassen.
Kratzt du mir den Buckel, kratz ich dir den Buckel, aber du zuerst. Es geht nicht um Geben und Nehmen, streng genommen, sondern darum, zuerst zu nehmen und dann zu geben. Möglich, dass ich ein Opfer des Lustprinzips bin. Aber ein Kerl muss doch die Dinge daran messen, wie angenehm oder unangenehm sie sind. Unabhängig von ihrer wahren Natur sind alle Dinge in unserem Universum entweder gut oder schlecht, je nachdem sie Vergnügen oder Verdruss bereiten. Der entscheidende Maßstab des Menschen.
Als Vertreter des Lustprinzips ist Hatta jedoch denkbar ungeeignet. Er geht durch die bunte Welt, um Prügel zu beziehen. Rettung bieten weder indische Meditation noch westliche Vernunftphilosophie. Und der gewaltig dazwischen fuhrwerkende Sexualtrieb ist auch nicht hilfreich. Um Desanis orientalisch-humoristischen Monumentalbarock genießen zu können, muss man alle Erwartungen hinter sich lassen und angesichts der Abschweifungen auch viel Geduld mitbringen. Wer sich gerne an etwas und seien es nur ein paar flüchtige Zwischeneinsichten festhalten möchte, ist in diesem kalkulierten Chaos verloren. Jenseits davon aber lässt sich dieses funkelnde Machwerk purer Sprach- und Erzählfreude als vergnügliche Schule der Dialektik oder der Relativität lesen. Vor allem aber folgt Desani selbst dem Lustprinzip. Erlaubt ist alles, was Vergnügen macht. Und sei es zum Verdruss des armen Helden Herrn H. Hatta.
Jörg Margenau besprach alles über Herrn H. Hatter von Govindas Vishnudas, kurz G.V. Desani. Gerhard Bierwirth hat das wüste Werk aus dem Englischen übersetzt und es ist erschienen bei der Büchergilde Gutenberg. Die Büchergilde ist ein Buchclub. Man muss also Mitglied sein, um das Buch zu erwerben. Allerdings ist die Mitgliedschaft kostenlos. Mehr Infos dazu auf der Internetseite www.büchergilde.de. Non solo, nicht nur. So heißt ein noch ganz junger Verlag aus Freiburg, der sich, man hört es schon, auf italienische Literatur spezialisiert hat. Und zwar auf junge Stimmen aus Italien, auf solche, die man in Deutschland noch nicht kennt. 2018 kam das erste Buch bei Non solo heraus, ein Band mit 10 Kurzgeschichten, die man von der einen Seite auf Deutsch lesen kann und, wenn man das Buch umdreht, von der anderen Seite im italienischen Original. Ein bunter Aufschlag dieser Erzählband, dem inzwischen 3 weitere Bücher gefolgt sind. 4 Non-Solo-Bücher aus Italien also. Das klingt nicht viel, ist aber enorm viel Arbeit. Und diese Arbeit hat die Verlegerin Alessandra Balesi-Hansen geleistet. Sie ist jetzt aus Freiburg zugeschaltet. Guten Tag, Frau Balesi-Hansen.
Guten Tag.
Frau Balesi-Hansen, Sie leben seit 30 Jahren in Freiburg. Sie haben dort fast ebenso lange Italienischunterricht an der Uni gegeben. Aber 2017 haben Sie sich dann selbstständig gemacht. Sie haben einen Verlag gegründet. Woher kam denn dieser Impuls, nochmal was Neues zu wagen?
Wir haben lange darüber nachgedacht. Wenn ich sage wir, meine ich dann das Team von Non solo. Das ist eben so unsere kleine bikulturelle zweisprachige Familie. Wir waren alle in der Förderung der italienischen Literatur so kulturell immer so tätig gewesen und mussten feststellen, dass ganz wenig neue Autoren dann auf Deutsch zu lesen waren. Ja, fanden wir sehr schade, könnten wir das auch nicht verstehen. Und da wir meistens uns diese ganze Zeit als Brücke zwischen den zwei Kulturen, die wir sehr lieben, verstehen, haben uns entschieden, dann diesen Weg zu wagen, diesen Schritt. und das Verlagshaus dann gegründet. Und unser Ziel ist ausschließlich eben, wie Sie schon erwähnt haben, dann die italienische Literatur der Gegenwart dem deutschen Publikum zugänglich zu machen. Ja, natürlich am Anfang war oft auch die Frage, ist es nicht eine so eine naive Entscheidung, dann es gibt schon so viele Verlagen, es wird da immer weniger gelesen. Aber eigentlich in diesen 3 Jahren haben wir gesehen, dass es doch eine gute Entscheidung war, dass das deutsche Publikum, die Autorinnen, die wir vorgestellt haben, sehr gut ankommen. Das Bedürfnis ist da. Und wenn man das so ein bisschen zusammenfassen würde, könnte man sagen, dass wir so den Traum der italienischen Literatur der Gegenwart, eine Plattform zu bieten, das war der Hauptgedanke.
Ich habe gedacht, eigentlich, so kommt es mir zumindest vor, fehlt es doch gar nicht an italienischer Literatur in deutscher Übersetzung. Es gibt ja zum Beispiel den Verlag Wagenbach, der ja viel Italienisches verlegt. Oder es gibt auch italienische Autoren bei großen Verlagen, wie zum Beispiel Hansa oder Diogenes. Hat das nicht gereicht oder fehlt es gerade an jungen Stimmen?
Nee, absolut. Natürlich gibt es hervorragende Verlagshäuser, die sich immer dann auch der italienischen Literatur gewidmet haben. Aber das, was auf den Markt kommt, ist immer dann die Spitze des Eisbergs. Es gibt so viele neue, interessante Stimmen, die es verdienen, gehört zu werden. Und das versuchen wir. Natürlich ist Non Solo ein ganz kleines Verlagshaus und das haben Sie auch gesagt. Wir haben bis jetzt nur 4 Bücher auf den Markt gebracht. Mehr können wir noch nicht, aber es sind schon 3 weitere Titel für das Jahr 2021 geplant und ich hoffe, dass wir in Zukunft auch noch mehr veröffentlichen können.
Der erste Band bei Non Solo, der war, ich habe es schon gesagt, eine Anthologie mit 10 Kurzgeschichten von 10 verschiedenen Autorinnen und Autoren. Spiegelungen ist der Titel. Manches darin ist politisch, anderes ist eher persönlich. Also da geht es mal um eine dramatische Ehekrise, aber da geht es auch um das Attentat auf den Politiker Aldo Moro im Jahr 1978. Es geht auch um Migrations- und Identitätsfragen. Wollten Sie mit diesem ersten Band erstmal so eine Art Panorama eröffnen, also was die jüngere italienische Literatur so alles zu bieten hat?
Ja, ganz genau. Genau das war unser Ziel. Also wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie können wir dann ganz am Anfang ein bisschen dann zeigen, was wir uns vorgenommen haben. Ja, und diese Anthologie war für uns, wie, wenn man so sagen darf, eine Absichtserklärung. Also durch meine Tätigkeit an der Uni und verschiedenen Kulturvereinen hatte ich das Privileg, viele Autorinnen aus Italien kennenzulernen und dann habe ich sie kontaktiert und wollte ich dann auch verschiedene Stimmen auch zeigen. Und es war uns wichtig, auch einen roten Faden und ein Thema vorzuschlagen, worüber alle Autorinnen hätten schreiben können. Und das war das Thema der Identität natürlich.
Und haben Sie in diesem Band auch eine Lieblingsgeschichte? Sie mögen natürlich alle 10 genau. Geschichten, das ist klar. Aber vielleicht haben Sie doch eine, die Sie besonders gerne mögen?
Ich liebe sie wirklich alle. Das ist nicht einfach so politisch korrekt da gesagt, aber ich liebe sie alle, weil wir ein Jahr lang darüber gearbeitet haben, dass diese Erzählungen, das sind eben auf Italienisch und auf Deutsch. Und deswegen haben wir ein Lektorat sowohl für die italienische als auch für die deutsche Version geleistet. Es war schön. Es war wirklich eine intensive Arbeit, aber auch eine sehr schöne Arbeit. Dazu muss ich auch sagen, dass wir nicht nur 10 Autorinnen haben, sondern auch 4 Übersetzerinnen, weil wir zeigen wollten, dass die Übersetzung enorm unterschiedlich sein kann. Also auch die Stimme der Übersetzerinnen. Und ich hoffe, dass das uns auch gelungen ist, ja.
Dem ersten Erzählband folgten 2 Romane im letzten Jahr. Ein Roman von Paolo Di Paolo und einer von Nicola Consentino. Fast nur eine Liebesgeschichte und Hummerjahre sind die beiden Titel. Diese beiden Romane, die erzählen von jungen Leuten. Das ist sehr auffällig. Also Paolo Di Paolo erzählt eine Liebesgeschichte aus Rom und Nicola Consentino erzählt ja die Geschichte einer Freundschaft zwischen jungen Männern. Es sind junge Autoren oder jüngere Autoren, die auch von jungen Leuten erzählen. Das ist Ihnen auch wichtig?
Auf jeden Fall. Das war, was wir meinten mit jungen Stimmen. Also nicht nur jung. Das sind junge Autoren, aber in Italien auf keinen Fall unbekannt.
Und als letztes ist der Band Dismatria von Ijaba Shego erschienen. Das ist eine italienische Schriftstellerin mit somalischen Wurzeln. Die erzählt in Dismatria auch davon, wie man sich von den Eltern löst, wie man sich eine eigene Existenz aufbaut oder auch wie man sich als Kind von Migranten einen Platz im ganz normalen Alltag der Metropole Rom findet. Die Autorin Ijaba Shego ist selbst somalischer Abstammung. Dieses Buch ist in Baden-Württemberg auch Abiturstoff, wenn man Italienisch im Abitur hat.
Ja, Dismatria, das ist der Titel einer der zwei Geschichten, die wir in dieser Mini-Anthologie dann genommen haben. Und eben diese eine Geschichte, Dismatria, ist Ständchenthema im Fach Italienisch, eben wie Sie gesagt haben, im Land Baden-Württemberg bis, glaube ich, 2024. Und diese Mini-Anthologie ist das erste Buch, die erste Publikation einer neuen Serie, die sogenannte Non Solo Mini, die vorwiegend für Universitäten und Schulen gedacht ist, ja.
Mit so einem kleinen Verlag wird man ja erstmal nicht reich, nehme ich an. Ich nehme an, dass Sie aktuell eher viel Geld noch in den Verlag hineinstecken müssen, als dass Sie etwas mit ihm verdienen. Ist es da auch eine Hilfe, so eine Schullektüre im Programm zu haben?
Ja, das hoffen wir. Wir wissen das noch nicht, oder ich weiß es noch nicht. Das Buch von Ijaba Shego ist erst September 2020 erschienen. Das werden wir dann vielleicht erst im Dezember sagen können. Aber das Interesse ist auf jeden Fall da. Die Dozentinnen waren sehr angetan und mittlerweile hat schon ein Webinar mit der Schriftstellerin und einer Klasse, eine K2-Klasse an dem Gymnasium in Singen. Das war total schön. Die Schülerinnen waren begeistert, direkt mit der Autorin reden zu können, von der sie dann die Erzählung fürs Abi vorbereitet. Das ist ganz toll.
Müssen bei Ihnen denn im Verlag alle Texte übersetzt sein oder wäre es auch denkbar, dass Sie mal deutschsprachige Texte aus Südtirol verlegen?
Die Frage überrascht mich. Darüber haben wir noch nicht nachgedacht, aber wir sind für alles offen, wenn das mit Literatur aus Italien zu tun hat. Ja, aber natürlich im Moment ist die Übersetzung für uns ganz wichtig und primär. Und wenn ich das erwähnen darf, weil das die schönste Nachricht des Jahres, dann haben wir vor einer Woche dann erfahren, Non Solo wurde dann mit dem Premio Nazionale della Traduzione 2020 ausgezeichnet. Ja, das war, natürlich, wir waren im siebten Himmel. Ich muss die E-Mail immer wieder lesen, die ich vom Kultusministerium aus Italien bekommen habe, um sicher zu sein, dass es wahr ist. Aber es ist wahr und das ist sehr schön. Das ist natürlich eine wichtige finanzielle Unterstützung, aber es ist auch eine fantastische Anerkennung der Arbeit, die wir leisten. Und wie Sie gesagt haben, also es ist wahnsinnig viel Engagement da von unserem Team, aber im Moment haben wir nur rote Zahlen.
Noch. Ich hoffe, dass das bald besser wird. Frau Balesi Hansen, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Tolle neue Buchprojekte für den Verlag Non Solo. Haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Letzte Woche starb die britische Autorin Jan Morris im Alter von 94 Jahren. 46 Jahre lang hatte sie als Mann gelebt, geheiratet, 5 Kinder gezeugt, im Krieg gekämpft, den Mount Everest bestiegen. All dies unter dem Namen James Morris. Der aber fühlte sich als Frau und ließ 1972 eine Geschlechtsumwandlung vornehmen. Es folgten weitere 48 Lebensjahre als Frau. Kurz nach der OP schrieb Jan Morris ein Buch über ihre Transformation zur Frau, Rätsel, das jetzt auch ins Deutsche übertragen wurde. Caroline Kurz hat es für uns gelesen.
Vom Mann zur Frau zu werden, ist eine existenzielle Wandlung. Jen Morris hat sich dafür entschieden. Ihr Buch ist nun die Betrachtung dieser Wandlung. Darin zeichnet die Verfasserin sich selbst von Anfang an als Besonderheit.
Wenn meine Brüder in der Schule waren, ging ich einsam über Berg und Tal. Die Menschen, die ich von meinem Hügel aus sehen konnte, die ihre Felder bestellten, ihre Läden versorgten, sich beim Ferienflirt am Meer vergnügten, lebten in einer anderen Welt. Sie alle lebten in Gemeinschaft. Ich war ganz allein. Sie redeten miteinander in Worten, die sie alle verstanden. Ich sprach eine Sprache, die allein mir gehörte.
Der Umstand, der das Kind von seinem Umfeld trennt, ist seine Selbstwahrnehmung. Jen Morris wird im Jahr 1926 in einen männlichen Körper hineingeboren und bekommt auch einen männlichen Vornamen, James. Doch schon mit 4 Jahren spürt dieses Kind, dass es im tiefsten Inneren ein Mädchen ist. Man kann sich vorstellen, dass eine solche Entdeckung in den 1930er Jahren für das betroffene Individuum ein großes Problem gewesen sein muss. Leider erfährt man aus dem Text aber so gut wie nichts vom Zeitgeist und den daraus folgenden Risiken für Transsexuelle, nur dass James Morris es vorzieht, sein Rätsel viele Jahre für sich zu behalten. In der stillen Abgeschiedenheit einer Chorschule in Oxford gibt er sich intensiver Selbstbespiegelung hin. Es ist sicher nicht boshaft, aus diesen Passagen auch eine gewisse Überhöhung herauszulesen.
Unter Gesängen, die von göttlichen Mysterien kündeten, saß ich und sann, dachte Tag für Tag neu nach über das Mysterium meiner selbst. Der Antike galten Gestalten, die über die Geschlechtergrenzen hinausgingen, oft als etwas Heiliges, und mitfühlende Freunde fanden im Herzen meines Zwiespalts bisweilen eine Art von Inspiration.
Zwiespalt ist ein prägender Begriff für dieses Buch. Da ist einmal der offensichtliche, von dem die Geschichte handelt. Daneben zeigen sich aber noch eine ganze Reihe von inneren Widersprüchen, auf die es Jen Morris vermutlich nicht bewusst angelegt hat, die aber die Wirkung ihres Textes beeinträchtigen. Zum Beispiel erzählt sie an mehreren Stellen, dass sie immer schon dem weiblichen Prinzip, der damit vermeintlich einhergehenden Freundlichkeit, Weichheit und Nachgiebigkeit zugeneigt gewesen sei. Sie hat, obwohl sie sich sexuell von Männern angezogen fühlt, sogar eine Frau geheiratet und war bis zum Ende ihres Lebens mit ihr zusammen, laut eigenem Bekunden aus purer seelischer Verbundenheit. Und trotzdem gibt es etliche Darstellungen im Buch, die unverhohlen misogyn erscheinen, etwa wenn Morris davon schreibt, die Zeitung Manchester Guardian als Auftraggeber nicht gemocht zu haben.
Heute habe ich das ungute Gefühl, dass es mir dort nicht gefiel, weil es war, als arbeite ich für eine Frau und nicht für einen Mann. Ich verabscheute die Grundhaltung dieser Zeitung, eine ewig gekränkte Überlegenheit, wie eine Mutter, die über die Undankbarkeit ihrer Kinder lamentiert, und wollte nicht, dass ihre biedere Aufrichtigkeit auf mich abfärbte.
Was das deutschsprachige Publikum nicht unbedingt weiß, Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich Jen bzw. damals noch James Morris einen Namen als Reiseautor gemacht. Er hat nicht nur für den Guardian, sondern auch für die Times geschrieben und diverse Bücher veröffentlicht. Insbesondere sein Stil, der zwischen lyrischen Beschreibungen und historischen Reflexionen changiert, ist berühmt geworden. Dass Morris dieses Rezept auch auf ihre Betrachtung einer Wandlung übertragen hat, erweist sich als problematisch. Einerseits, weil der routiniert beschreibende Ton sogar an sehr persönlichen Stellen eine merkwürdige Distanz schafft. Andererseits, weil auf diesem Wege allerhand Seitenstränge Einzug in die Handlung halten, die mit dem Kernthema nichts zu tun haben und daraufhin wenig zur Sinnstiftung beitragen. Da ist etwa die Episode, in der Jen Morris sich daran erinnert, wie sie als männlicher Reporter die Mount Everest Erstbesteigung begleiten durfte. Für sich genommen gewiss eine faszinierende Anekdote, aber irgendwie deplatziert in diesem Buch und obendrein durchsetzt von überholten Geschlechterklischees.
Ich will versuchen, meinen Lesern aus heutiger Perspektive zu beschreiben, was das für ein Gefühl war. Gerade den Weiblichen darunter, die, wie ich heute weiß, eine solche Konzentration der Energien wahrscheinlich nie erlebt haben. Genau wie der Körper des jungen Mannes ist auch sein Verstand ganz auf die Arbeit konzentriert. Er wird nicht stocken, ihn nicht im Stich lassen. Dieser Eindruck vollkommener Kontrolle ist es, den Frauen, meinem Begriff nach, nicht im selben Maß erleben.
Natürlich, der Blick auf Frauen insgesamt hat sich seit der Niederschrift dieser Zeilen im Jahr 1974 weiterentwickelt, aber die Neuübersetzung von Frieda Ellmann ist erst jetzt erschienen und dem Text vorangestellt ist eine Erklärung von Jan Morris aus dem Jahr 2001, laut der sich an ihren Ansichten nichts geändert habe. Morris lebt seit Mitte der 1960er Jahre als Frau, die geschlechtsangleichende Operation hat 1972 stattgefunden. Im letzten Teil des Buches fasst sie ihre Gedanken über die Unterschiede zwischen den Geschlechtern nochmals zusammen. Sie schreibt von der Schwäche und Unterlegenheit der Frauen gegenüber den Männern und kommt zu dem höchst fragwürdigen Schluss, dass es sich dabei um Vorzüge und Privilegien handle. Sie behauptet, dass Männer Frauen bevorzugten, die dümmer, untüchtiger und weniger redselig seien als die Herren selbst. Ja, Jan Morris gibt sogar zu verstehen, dass sie sich diesen Erwartungen angepasst habe. Es sind solche Passagen, die stark verallgemeinernd und herablassend auf Frauen referieren, die geeignet sind, den weiblichen Teil der Leserschaft nachhaltig zu verstimmen. Besonders arg?
Eine neurotische Befindlichkeit, die sich unter Frauen häufig findet, ist der sogenannte Penisneid. Die Betroffenen stellen sich vor, dass dem männlichen Organ durch sein bloßes Vorhandensein eine starke geistige Energie innewohnt. Diese Vorstellung ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist nicht nur die Abwesenheit von Androgenen, durch die ich zurückhaltender geworden bin, passiver, mich bereitwilliger führen lasse. Die Entfernung der Organe hat ihren Teil beigetragen, denn die Präsenz des Penis war schon etwas Positives, Stimulierendes.
Bei allem Respekt vor der Lebensleistung und dem Mut von Jan Morris, spätestens an dieser Stelle hätte das Lektorat einschreiten sollen. Das Buch als Ganzes hätte wahrhaftig Zeugnis ablegen können von den Schwierigkeiten eines tapferen Menschen, der sich von den Umständen gezwungen sah, seiner Zeit voraus zu sein. Es hätte auch allen Frauen die Hand reichen können, denn ausdrücklich wünscht sich Jan Morris nichts mehr, als von ihnen als Gleiche unter Gleichen anerkannt zu werden. Stattdessen bleibt ein Geschmack von vergeblicher Mühe. Bezogen auf die Autorin, die sich augenscheinlich erklären wollte, aber auch auf Seiten der Leserin, die ihr nicht folgen kann oder will. Dazu passt der Titel Rätsel sogar ganz gut. Am Ende zuckt man die Achseln und hat nicht wirklich viel verstanden.
Caroline Kurz besprach Rätsel, Betrachtung einer Wandlung von Jan Morris. Ein sperriger Bericht, aber manchmal sind die sperrigen auch die interessantesten. Frieda Ellmann hat das Buch aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist es bei Dörlemann. Marie Kondo räumt die Welt auf. In 27 Sprachen wurden ihre Aufräumbücher bereits übersetzt und millionenfach verkauft. Auch bei Netflix hatte sie letztes Jahr eine Aufräumserie. Kein Wunder also, dass To Kondo inzwischen in die englische Sprache übernommen wurde und so viel heißt wie radikal aufräumen. Und genau das tut Marie Kondo auch in der Kurzgeschichte Planet Kondo von dem britischen Kolumnisten Stuart Heritage. Martin Rutenberg und Yoko Nishimura lesen sie jetzt in leicht gekürzter Fassung vor.
Es war einmal eine Frau, die hieß Marie Kondo. Mit ihrem radikalen Konzept einer minimalistischen Lebensweise war Marie zu einer Ikone der Millennials geworden. Sie verkündete, dass man alle Dinge, die keine Glücksgefühle auslösen, wenn man sie in die Hand nimmt, sofort wegschmeißen müsse. Auf diese Weise würde man sein Zuhause nach und nach von unnützem Krempel befreien und am Ende ein entspanntes und aufgeräumtes Leben führen, umgeben nur von seinen liebsten Besitztümern. Das war eine wunderbare Idee, sie hatte nur einen einzigen Nachteil. Dank Marie Kondo schmissen alle Menschen auf der Welt genau zum selben Zeitpunkt 90% ihrer Habseligkeiten weg. Plötzlich türmten sich alte Strickjacken und Deckel von Tupperdosen auf den Straßen, Haufen von gesammelten Computerkabeln und Tassenwärmern mit USB-Anschluss verstopften die Müllhalden und Abfalldeponien. Die Ozeane erstickten an einem Wust aus Raumduftstäbchen und unbenutzten Gardinenringen und Jeansjacken und Plastikbesteck und Kalendern von 2016 und Post-it-Zetteln und Happy-Meal-Spielzeugen und Klinkensteckern für iPhone-Kopfhörer und Schnellkochtöpfen und Smoothie-Mixern und einzelnen Socken und IKEA-Katalogen und bauchigen Vasen und Lego-Duplo-Steinen. Unsere Wohnungen waren leer, aber die Umwelt war eine einzige Müllhalde. Da hatten in letzter Sekunde ein paar NASA-Ingenieure eine Idee. Auf einer großen Pressekonferenz erklärten sie, dass die Erde nur gerettet werden könne, indem man sämtliche weggeschmissenen Dinge in ein gigantisches Netz stopfe, das dann von einer riesigen Rakete in den Weltraum gezogen würde. In sicherer Entfernung von unserem Sonnensystem würde man das Netz abkoppeln und es würde als neuer Himmelskörper durchs Weltall schweben. Leider, so sagten sie, habe diese Methode mal wieder einen Haken. Man bräuchte einen Piloten für die Rakete und dieser Pilot würde nicht wieder zur Erde zurückkehren. Es war ein Himmelfahrtskommando.
Marie-san wa kono 宇宙船 wo soujū shitai no desu,
piepste eine leise Stimme in der letzten Reihe. Alle drehten sich um, und da stand Marie Kondo höchstpersönlich. Getarnt mit einem Bart aus gehäkelten Klohüten hatte sie sich heimlich hereingeschlichen. Marie möchte gerne diese Rakete steuern, übersetzte ihre Dolmetscherin. Stille breitete sich aus. Der NASA-Chef erklärte noch einmal, dass der Einsatz einem Todesurteil gleichkäme. Wenn sie den riesigen Müllsack ins Weltall flöge, würde sie einsam und allein in der kalten, nachtschwarzen Unendlichkeit des Universums zugrunde gehen.
Katatsukeru no wa Marie-san ni kimatte imasu,
erwiderte Marie Kondo.
Kanojo wa shirakatteiru mono ga daikirai nan desu yo.
Marie möchte der Öffentlichkeit mitteilen, dass sie diese Unordnung verursacht hat, sagte die Dolmetscherin. Und sie hasst nicht so sehr wie Unordnung. Somit stand die Entscheidung fest. Und deshalb bestieg Marie Kondo 3 Monate später eine eigens angefertigte Rakete der NASA mit einem angehängten Müllhaufen so groß wie ein ganzes Gebirge. Eine riesige Verantwortung lastete auf ihr. Sie hatte nur eine einzige Chance. Wenn es nicht klappte, war alles verloren. Es wurde totenstill. Klar zum Countdown? Fragte eine Stimme in ihrem Helm.
Doka tokimeite kudasai yo,
erwiderte Marie Kondo. So sauste sie mit ihrer gigantischen Müllkugel hinauf in den Himmel. Sie schoss durch die Wolken und hinaus ins tiefschwarze Dunkel des Weltalls. Dort trennte sie den Müll von der Rakete. Sie warf einen Blick zurück. Die Erde war Lichtjahre von ihr entfernt, aber es war tröstlich zu wissen, dass sie ihr Leben für die Rettung des Planeten geopfert hatte. Als sie langsam das Bewusstsein verlor, hatte Marie Kondo das Gefühl, fest umfangen zu sein. Das kalte Dunkel des Weltalls wich einem warmen, weißen Licht. Unendlicher Frieden erfüllte sie, ein Frieden, von dem sie ihr Leben lang geträumt hatte.
Koko wa moshikashite tengoku desu ka?
Sagte sie staunend. Bin ich im Himmel? Plötzlich schlingerte ein Außerirdischer in ihr Blickfeld. Hey, Lady! »Ist das eine Babyborn?« fragte er. Marie Kondo blinzelte. Sie sah sich um, und plötzlich wurde ihr klar, was passiert war. Ein außerirdisches Raumschiff hatte genau im Moment ihres Todes neben ihr angehalten, sie an Bord gehievt und wiederbelebt. Sie sah den Außerirdischen misstrauisch an. »Dieses Ding hier«, fragte der Außerirdische jetzt, »ist das ein wiederverwendbarer Thronjubiläumsstoffbeutel von Marks & Spencer?« Und das da, wollte ein anderer Außerirdischer wissen, der aus dem Fenster des Raumschiffs spähte. Ist das eine EyeSight-Webcam? So eine suche ich schon, seit Apple Firewire nicht mehr unterstützt. Wie viel willst du dafür haben? Ja, und ich nehme auch noch die paar leeren Quality-Street-Dosen da, fügte der erste Außerirdische hinzu. Da ging Marie Kondo ein Licht auf. Sie hatte soeben den ersten intergalaktischen Garagenflohmarkt erfunden. Nicht ein einziges Teil von dem Ramsch, den sie ins All geschleppt hatte, blieb übrig. Alles wurde verkauft. Lächelnd erkannte Marie Kondo, dass selbst das nutzloseste Ding bei irgendwem Glücksgefühle auslösen konnte.
Planet Kondo, eine Erzählung aus dem Band Gute-Nacht-Geschichten von Stuart Heritage.
übersetzt von Eva Regul, Verlag Kiepenheuer und Witsch. Es lasen Martin Rutenberg und Yoko Nishimura. Die Sendung geht zu Ende, gleich ist es 18 Uhr. Heute haben wir über die folgenden Bücher gesprochen. Untertags, den Demenzroman von Urs Faes, Surkamp Verlag. George Washingtons Abschiedsrede an das Volk der Vereinigten Staaten, Berliner Verlagsbuchhandel. Dann über den anglo-indischen Roman Alles über Herrn H. Hatter von G.V. Tesani, erschienen in der Büchergilde Gutenberg. Und über Jan Morris' Rätsel, eine Betrachtung zur Wandlung von Mann zu Frau aus dem Dörlemann Verlag. Wir sprachen mit der Verlegerin Alessandra Balesi-Hansen über den noch ganz jungen Verlag Non Solo aus Freiburg und hörten eine Lesung aus den Gute-Nacht-Geschichten von Stuart Heritage, Verlag Kiepenheuer und Witsch. Die Musik dazu kam vom Album Seven Steps to Liberty, Step One vom Ahimsa-Quartett. Jetzt folgen aktuelle Berichte und um 18.20 Uhr das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir das Stück Die Toten haben zu tun von Muda Al-Haggi und Wael Kadur. Einen schönen Leseabend wünscht Ihnen nun Katharina Borchardt.